Liebe Gemeinde, wenn wir eine Umfrage machen würden, uns irgendwie in die Fußgängerzone stellen und ohne große Vorwarnung fragen würden, welche Bibelstellen halten Sie für die beliebtesten? Wäre mal interessant zu sehen, was da herauskommt. Da würden viele wahrscheinlich sagen, der 23. Psalm. Aber ich denke, viele, die so ein bisschen was vom christlichen Glauben mal gehört haben, werden sagen, die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist jedem ein Begriff. Ich denke, die würde ziemlich weit oben in der Hitliste stehen. Und eine typische Auffassung dazu hat Mahatma Gandhi, der hinduistische Denker, formuliert. Er hat gesagt, die Bergpredigt ist es, die mir Jesus lieb gemacht hat. Die ideale Gestalt Christi, geduldig, freundlich, liebevoll. Das alles erschien mir als das schöne Beispiel des guten Menschen. Und so sehen viele die Bergpredigt. Das ist eine ganz typische Meinung. Nun fällt etwas Interessantes auf, wenn wir die Originalhörer der Bergpredigt uns ansehen. Also jene Leute, die diese gesamte Predigt gehört haben, die immerhin eine ganze Weile gedauert haben muss. Im Matthäus-Evangelium geht es über 3 Kapitel. Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Die reagieren am Ende ganz anders als Mahatma Gandhi. Die sagen nicht, ach, das ist ja ein schönes Porträt eines milden Menschen. Oder das ist ein Programm, wie die Menschheit besser miteinander umgehen könnte. Nicht? Sie kennen viele dieser Sätze. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Das Ganze geht aber über 3 Kapitel. Und am Ende sagen die Originalhörer, das, was sie auf ihrem Predigtzettel haben, das sind die letzten beiden Verse, mit denen gewissermaßen abgeschlossen wird, wie die Bergpredigt aufgenommen wurde. Und da heißt es in Matthäus 7, Vers 28 und 29, und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, nämlich die Bergpredigt, vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist ein interessanter Befund. Die haben nicht gesagt, ach, das waren ja wunderschöne Worte. Die haben keine Loblieder auf den genialen Redner gesungen. Es gab keine allgemeine Begeisterung über Jesus, wie das in anderen Situationen der Fall gewesen war. Aber es gab auch kein langweiliges, gleichgültiges Achselzucken. Na ja, jetzt haben wir es mal gehört. Als Jesus die Bergpredigt beendet hat, da geht es ihm nicht wie einem Pianisten, der gerade so den letzten Ton anschlägt im Konzert. Und dann sitzen alle ganz fasziniert und ergriffen da und lassen das ausklingen und sind irgendwie mythisch berührt. So ein Erschaudern. Nein, auf die Bergpredigt Jesu gibt es als Reaktion kein Erschaudern, sondern es gibt Entsetzen. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Und in diesem griechischen Wort für Entsetzen, da steckt einmal drin Erstaunen und Erschrecken zugleich. Da steckt beides in diesem Wort drin. Da war Erschrecken, wie geht das? Und Erstaunen. Aber jedenfalls waren die Hörer nicht beruhigt, sondern sie waren beunruhigt. Sie waren nicht eingelullt, sondern sie waren aufgeschreckt. Man war nicht inspiriert wie nach einem Kunstgenuss, sondern irritiert. Es schwang schon irgendwie Bewunderung mit für den Bergprediger. Es war sicherlich auch drin. Aber noch viel mehr waren die Leute verunsichert. Und sie fragten sich, was wäre, wenn dieser Jesus recht hätte? Wenn das wirklich stimmt, was er hier sagt. Wenn wir das ernst nehmen müssten. Was war der Anlass ihres Entsetzens? Das ist interessant. Der Anlass ihres Entsetzens, das waren nicht nur so einzelne Aussagen, dass sie vielleicht einzelne Aussagen rausgepoolt hätten und gesagt hätten, naja, das gefällt uns nicht, das gefällt uns nicht, sondern hier steht, warum war sie entsetzt? Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also das Entsetzen löste der Bergprediger selbst aus. Er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, steht hier eigentlich wörtlich. Das war das Entsetzen. Der Bergprediger selbst. Und nun müssen wir fragen, wer ist eigentlich der Bergprediger? Wer redet denn da? Und was verrät er uns damit über sich selbst? Jesus hat natürlich viel Einzelnes Erstaunliches gesagt in der Bergpredigt. Aber das Erstaunlichste an der Bergpredigt war, was Jesus dort über sich selbst gesagt hat. Direkt und zwischen den Zeilen. Und von daher ist das ein falscher Befund, wenn Mahatma Gandhi einerseits sagt, die Bergpredigt ist es, die mir Jesus lieb gemacht hat. Und wenn er an anderer Stelle sagen kann, mir würde es nichts ausmachen, wenn bewiesen würde, dass der Mensch, der Jesus hieß, nie gelebt hat. Das hat Gandhi auch gesagt. Das heißt, wer die Bergpredigt wirklich gehalten hat und ob sie jemals wirklich gehalten wurde, das ist egal. Hauptsache, wir haben dieses Idealbild. Und Sie merken, was Gandhi da macht. Er löst die Bergpredigt vom Bergprediger ab. Und genau das, werden wir sehen, geht nicht. Das Gewicht der Bergpredigt beruht auf dem Gewicht des Bergpredigers. Und darum müssen wir genau hinsehen und fragen, wer ist er und was sagt er uns in der Bergpredigt über sich selbst? Vor 3 Wochen haben wir uns ja hier beschäftigt mit der Frage, was steckt eigentlich hinter diesen Thesen, die in dem Da Vinci Code, auf Deutsch Sakrileg, von Dan Brown propagiert werden. Und da hatten wir gesehen, dass eine der Kernthesen dieses Buches behauptet, Jesus war nicht Gott. Eine der Figuren sagt dann an einer Stelle in einem Gespräch, bis zum Konzil von Nicäa, meine Liebe, wurde Jesus von seinen Anhängern nur als sterblicher Prophet betrachtet, als ein großer und mächtiger Mensch, aber eben als Mensch, ein sterblicher Mensch. Nicht als Sohn Gottes, kommt die Frage, nein. Zum Sohn Gottes wurde Jesus erst nach einer Abstimmung auf dem Konzil von Nicäa erklärt, also im 4. Jahrhundert. Und dann weiter unten wird nochmal gesagt von derselben Person, die Kirche hat im Grunde genommen der Urgemeinde Jesus Christus geraubt, indem sie über seine diesseitige Botschaft der Nächstenliebe und Menschlichkeit, Klammer auf, siehe Bergpredigt, Klammer zu, den undurchdringlichen Mantel einer jenseitigen Göttlichkeit breitete. Das ist also ihm erst gewissermaßen im Nachhinein, so wird behauptet, übergestülpt worden. Er selbst war nur ein großer Mensch, ein großer Prophet, aber nicht mehr. Und jetzt müssen wir nachfragen, in jenem Dokument gewissermaßen, das auch Leuten, die dem christlichen Glauben etwas ferner stehen, ganz unverdächtig ist, nämlich in der Bergpredigt. Und das ist meine Bitte. Lassen Sie sich doch darauf ein, stellen Sie sich für ein paar Augenblicke mit in die Menge, die dort in Galiläa sich versammelt, um Jesus herum. Hören Sie einen Moment hin, nicht auf mich, sondern auf Jesus, wie er dort lehrt. Versuchen Sie sich da ein bisschen hinein zu versetzen und Sie können das ja zu Hause nochmal nachlesen in den nächsten Tagen, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Jesus sitzt beim Lehren, Kapitel 5, Vers 1. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Das war so die übliche Haltung, in der die Rabbis, die Lehrer ihre Vorträge hielten. Also müsste man sich hier vorne auf einen Stuhl hinstellen. Vielleicht ist Jesus später auch im Verlauf dieser Predigt aufgestanden, damit die Leute ihn besser verstehen konnten. Das wird uns nicht gesagt. Jedenfalls haben sie einen weiten Kreis um ihn herum gemacht und gelauscht. Die Leute wussten, er war in einer Tischlerei aufgewachsen. Er hat diesen Beruf wohl auch über etliche Jahre hinweg ausgeübt. Und sie hatten manche Wunder von Jesus gesehen. Und immer wieder tauchte die Frage auf, nicht nur, was sagt er eigentlich, sondern, wer ist er? Das war die entscheidende Frage, die um Jesus herum immer wieder aufbrach. Wer ist der? Und dann hält Jesus die Bergpredigt. Und die Mehrheit der Leute ist entsetzt. Sie sind einfach entsetzt, weil sie sagen, mit dieser Vollmacht, mit dieser Durchschlagskraft, mit dieser Autorität haben wir noch keinen reden hören. Und mit diesem Anspruch ist auch noch keiner aufgetreten. Noch niemals hat jemand gewagt, sowas von sich zu behaupten. Und sie spüren ja auch noch, wie das nachklingt in dem Bericht, den wir eben vorgelesen bekommen haben aus dem Johannesevangelium. Und nun wollen wir fragen, in einigen wenigen Strichen das zusammenfassen, wer ist der Jesus, der Bergpredigt? Und das Erste, was wir sehen, Jesus ist erstens der absolute Lehrer. Das ist das Erste, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens der absolute Lehrer. Und zwar ist das absolut hier wörtlich gemeint. Absolut, das heißt losgelöst von allem anderen. Absolut, das heißt, er kann ganz völlig für sich selbst stehen. Wenn Sie sich mit Musik ein bisschen auskennen, wissen Sie, dass manche Leute das absolute Gehör haben. Die können Ihnen immer sagen, wie das A klingt. Ohne, dass Sie ein Klavier brauchen oder eine Stimmgabel. Die finden das A immer. Die haben das absolute Gehör. Sie sind unabhängig von jedem Hilfsmittel. Und in dem Sinn drin, genau tritt Jesus auf als der absolute Lehrer. Völlig unabhängig. Er steht völlig für sich selbst. Er spricht aufgrund seiner eigenen Autorität. Er spricht in seinem eigenen Namen und dadurch völlig absolut. Sie müssen das mal beobachten, wenn Sie diese Bergpredigt lesen. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 27 bis 28, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist im Alten Testament, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann fügt Jesus hinzu, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in seinem Herzen. Ich aber sage euch, Jesus spricht völlig losgelöst von allen anderen Autoritäten, er stützt sich ganz auf seine Autorität, auf seinen eigenen Namen. Und deshalb haben die Leute auch den Unterschied zu den Rabbis gemerkt. Sie sagen, er lehrt ganz anders als unsere Schriftgelehrten lehren. Warum? Weil die Rabbis nie gewagt hätten, mit dieser Absolutheit zu sprechen. Die Rabbis haben immer zitiert. Sie haben gesagt, Rabbi X sagt so, Rabbi Y sagt so und Rabbi Z sagt so. Und wenn wir das in Beziehung zueinander setzen, dann bekommen wir das und das heraus. Das war typisch für die Rabbis. Sie haben zitiert. Haben sich immer wieder auf andere Autoritäten berufen. Und dann merken sie aber, Jesus redet anders. Jesus sagt zum Beispiel diese meine Worte. Unmittelbar vorher in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Da sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut sie. Der kommt ans Ziel. Von wegen irgendein Rabbi X oder irgendein Rabbi Y. Diese meine Worte, sagt Jesus. Und Jesus hat nicht nur seine Worte in den Vordergrund gestellt, sondern er hat auch die Worte der anderen in den Hintergrund gerückt. Das ist hochinteressant. In Matthäus 5, Vers 43 zum Beispiel, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das stand so in einigen Texten aus Qumran. Du sollst deinen Feind hassen. Und Jesus fügt hinzu, ich aber sage euch, liebt sogar die, die euch hassen. Und tut ihnen Gutes, die euch verfolgen. Merken Sie, Jesus redet völlig absolut, völlig losgelöst. Er zitiert sechsmal an diesen Stellen, was Juden für unumstößlich hielten. Und sechsmal fügt er hinzu, ich aber sage euch. Ich aber sage euch, ich aber sage euch. Das ist sehr auffällig. Und selbst die Propheten hatten anders gelehrt. Die Propheten hatten gesagt, nicht wir zitieren irgendeine Autorität, sondern wir bringen euch eine Botschaft von Gott. So spricht der Herr, hatten die Propheten gesagt. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und Jesus sagt nicht die Propheten, sondern ich sage euch. Ich sage euch. Da ist nichts zu spüren von milder Zurückhaltung. Da ist nichts zu spüren von behutsamer Bescheidenheit. Sondern da spricht der absolute Lehrer. Und er sagt das mit einer Sicherheit, die keine Zweifel zulässt. Keine Gegenfrage. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Denn die kommen garantiert in den Himmel. Und mit geistlich arm meint er nicht die Leute mit einem niedrigen Intelligenzquotienten, sondern diejenigen, die kapieren, dass sie alles von Gott brauchen. Diejenigen, die kapieren, dass sie mit leeren Händen vor Gott dastehen. Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen, denn sie kommen in den Himmel. Dann hat er das so absolut gesagt. Und manche haben sich gefragt, woher weiß er das so? Wie kann er das einfach so behaupten? Und Jesus hat es gesagt. Er hat es sich nicht dafür entschuldigt. Er hat nicht gesagt, naja, das ist meine Meinung. Und diese Meinung, die stelle ich jetzt mal hier zur Diskussion und dann können wir weiter darüber reden. Sondern er hat gesagt, das ist die Wahrheit. Ich sage euch. Ist es da verwunderlich, dass die Leute sich geärgert haben? Ist es da verwunderlich, dass sie sich an ihn gestoßen haben und gesagt haben, das ist ein Sektierer? Der präsentiert uns das hier, was er sagt, losgelöst von allen anderen, als seine Wahrheit, als absolute Wahrheit. Es gab nur eine Autorität, die Jesus anerkannt hat. Eine schriftliche Autorität, und das war das Alte Testament. Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, auch in der Bergpredigt, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 17 bis 18, er hat gesagt, das ist Gottes absolutes Wort. Er hat gesagt zum Beispiel, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstaben oder das kleinste Satzzeichen vom Alten Testament. Jedes Wort ist wahr. Jesus hat das Alte Testament an keiner einzigen Stelle kritisiert. oder in Frage stellt. Aber er hat gesagt, meine Autorität ist noch höher als die des Alten Testaments. Ich sage euch, wie das Alte Testament im Letzten von Gott gemeint war und wie es zu verstehen ist. Und was das letzte Ziel ist, was Gott damit verfolgt. Ich sage es euch jetzt verbindlich. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, das Alte Testament verbietet den Ehebruch. Und das ist richtig. Und da hat er aber hinzugefügt, ich aber sage euch, Matthäus 5, Vers 28, der Ehebruch beginnt nicht schon mit der Tat, sondern er beginnt bereits in den Gedanken. Er hat gesagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, um mit ihr Ehebruch zu treiben, der hat schon gesündigt. Nicht erst die Tat ist das Entscheidende. Jesus hat die letztgültige Autorität beansprucht. Er ist aufgetreten als der absolute Lehrer. Er hat die Autorität des Alten Testaments voll unterstrichen und er hatte seine eigene Autorität noch darüber gesetzt. Und die Leute haben natürlich gesagt, wie kommt er dazu? Woher nimmt er das Recht raus? Wer gibt ihm diese Autorität? Ein Beleg waren natürlich die vielen Wunder. Und es ist kein Zufall, dass unmittelbar nach der Bergpredigt Matthäus zwei Kapitel bringt, in denen ganz viele Wunder berichtet werden, die Jesus getan haben und woran die Menschen seine Macht und einen Teil seiner Autorität studieren konnten. Aber Jesus hat seine Autorität auch noch an anderen Dingen gezeigt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Alte Testament zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, nicht gekommen, um es abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und damit haben wir ein zweites. Jesus ist nicht nur der absolute Lehrer, sondern Jesus ist der versprochene Messias. Das ist das zweite. Jesus ist der versprochene Messias. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Neue Testament hindurch, dass Jesus immer wieder sagt, ich bin gekommen. Und so sagt das ja auch in der Bergpredigt. Ich bin gekommen, um das Alte Testament zu erfüllen. Und Sie müssen wissen, die Juden warteten auf den Retter Gottes. Die Juden warteten darauf, dass Gott sein letztes Wort in diese Welt schicken würde. Und den, der die Erlösung bringt. Sie warteten darauf. Und der Messias, der kommen sollte, hatte einen Titel. Der Kommende. Das war sein Titel. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Ich bin der Messias. Ich bin der, der die ganzen Ankündigungen, die Gott über diesen Retter gemacht hat, der sie auf den Punkt bringt, der sie erfüllt, der sie einlöst. Und wissen Sie, das muss Mahatma Gandhi irgendwie überlesen haben. Das muss er überlesen haben. Er hat nämlich gesagt, Jesus, den brauchen wir nicht. Wir können diese edle Bergpredigt und diese schöne Lehre, die auf einen Jesus zurückgeführt wird, auch so haben. Aber Jesus sagt, nein, ich bin nicht nur der absolute Lehrer, sondern ich bin der versprochene Messias. Ich bin der Zielpunkt, auf den das ganze Alte Testament hinausläuft. Was die Propheten über den Messias gesagt haben, das erfüllt sich in mir. Und Sie können sich vorstellen, dass die Menschen entsetzt waren. Und dass sie gesagt haben, wie kann er das sagen? So war nie ein Rabbi aufgetreten. Verstehen Sie, Jesus, das war nicht so ein harmloser Wanderprediger, der da ein paar interessante Sachen über Nächstenliebe gesagt hat. Sondern Jesus trat so auf, mit diesem vollen Anspruch. Ich bin der absolute Lehrer und ich bin der versprochene Retter. Und dann kam ein drittes dazu, wie Jesus auftrat. Er trat auf als drittens der göttliche Herr. Vielen Dank. In Matthäus 7, Vers 21, da steht eine hochinteressante Formulierung von Jesus. Das gehört auch noch zur Bergpredigt. Da sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also Jesus geht davon aus, dass viele auch in Zukunft ihn Herr nennen werden. Sie werden Herr zu ihm sagen und das ist auch völlig in Ordnung so. Und Sie müssen wissen, Herr, das war damals nicht irgendwie eine höfliche Anrede, so Herr Müller, Herr Meier, Herr Schulze oder wie die Engländer dann besonders höflich sagen, Sir, sondern Herr, das bedeutet Autorität. Das bedeutet es bei den Juden. In Lukas Evangelium steht mal der Satz, da sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Das heißt, wenn einer Herr ist, dann ist er Chef. Dann kann er Gehorsam erwarten. Und damit nicht genug im Neuen Testament bedeutet Herr noch mehr als nur Chef. Es bedeutet, wenn Sie so wollen, göttlicher Chef. Gott hat sich nämlich im Alten Testament mit einem besonderen Namen vorgestellt. Und viele von Ihnen werden diesen Namen kennen. Das ist der Name Yahweh. Und viele Juden im Ausland konnten irgendwann kein Hebräisch mehr. Schon Jahrhunderte bevor Christus kam. Und dann haben sie sich dran gemacht, das Alte Testament ins Griechische zu übersetzen. Und sie mussten für diesen Namen Yahweh, der diese besondere Autorität Gottes darstellte, ja eine griechische Entsprechung finden. Und da haben sie einfach das Wort Herr genannt, Kyrios. Und so wurde das Wort Kyrios zum griechischen Wort für das hebräische Yahweh. Herr, Gott selbst. Und was meinen Sie wohl, genau dieses Wort steht hier. Jesus sagt, ich bin der Herr. Ihr nennt mich Kyrios, Kyrios. Er hätte genauso sagen können, Yahweh, Yahweh. Jesus ist der göttliche Herr. Das ist sein Einspruch. Und er kritisiert nicht, dass sie ihn Herr nennen werden. Wenn er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen des Vaters im Himmel tun. Sondern was sagt Jesus hier? Jesus sagt, wer mich Herr nennt, der muss auch den Willen Gottes tun. Wer mich Herr nennt, der muss den Willen Gottes tun, sagt Jesus. Und merken Sie, hier passt kein Blatt Papier mehr zwischen Jesus Christus und Gott, den Vater im Himmel. Wer mich Herr nennt, sagt Jesus, der muss den Willen Gottes des Vaters tun. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und verstehen Sie jetzt das Entsetzen der Leute? Dieses Entsetzen hat bis heute nicht aufgehört. Auch viele Theologen bis heute waren entsetzt, die fanden das einfach zu viel. Und die haben gesagt, ach, die Kirche hat Jesus hochgejubelt und einen Gott aus ihm gemacht, obwohl er nur ein Lehrer war. Aber die Bergpredigt, sogar die Bergpredigt macht deutlich, dass Jesus genau diese Vollmacht beansprucht hat. Jesus sagt, jawohl, es ist angemessen, mich Herr zu nennen. Es ist angemessen, mich Kyrios zu nennen. Es ist angemessen, sich mir zu unterwerfen, mich als Herrn und Retter anzubeten. Aber wer das tut, der muss dann auch konsequenterweise machen, was Gott in seinem Wort sagt. Also darin liegt auch die Wucht seiner Autorität, dass er sich Herr genannt hat. Ja, aber was, wenn man ihm das jetzt nicht abnimmt? Welche Machtmittel hat er denn, diesen Herrschaftsanspruch durchzusetzen? Es gibt ja häufiger Könige, die sich selbst ernennen und im Grunde genommen Marionettenkönige sind, die das nie durchsetzen können, was sie als Gesetze aufstellen. Und auch darauf gibt Jesus eine Antwort. In Matthäus 7, Vers 22 und 23, alles noch Bergpredigt. Da sagt er, und hören Sie genau hin, das sind knallharte Worte, die Jesus hier sagt. Es werden viele zu mir kommen an jenem Tag und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir uns nicht auf dich berufen? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und Jesus sagt, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Geht von mir weg, ihr Übeltäter. Und das ist das Vierte, was wir hier über Jesus lernen. Er ist nicht nur der absolute Lehrer, der versprochene Messias, der göttliche Herr, sondern Jesus ist viertens der endgültige Richter. Genau das sagt er hier. Er sagt, an jenem Tag. Und die Juden, die das hörten, die wussten, jener Tag, das ist der Gerichtstag am Ende der Zeit. Das ist jener Tag, an dem jeder Mensch sein Leben wird vor dem heiligen Gott verantworten müssen. Das ist jener Tag. Und was wird an jenem Tag sein? Da wird das endgültige Gericht gesprochen. Da wird Gott entscheiden, welche Note unter unserem Leben steht. Da wird für jeden endgültig herauskommen, wo er seine Ewigkeit verbringt. Und in diesem Vers 23, in dem Jesus den Gerichtstag beschreibt, schauen Sie mal, wer steht da im Mittelpunkt der Szene? Wer ist die Person, um die sich an diesem Gerichtstag alles drehen wird? Das ist Jesus selbst. Das ist Jesus selbst. Er sagt, ihr werdet zu mir kommen, ihr werdet euch auf dies und jenes berufen und dann werde ich sagen, ich habe euch auch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Dreimal verwendet Jesus hier das Wort ich, mir. Ich werde ihn bekennen, ich habe euch nicht gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und damit wird deutlich, Jesus selbst ist der Richter. Jesus selbst spricht das letzte Urteil über jeden Menschen. Er spricht es über Sie, genauso wie über mich. Am Ende ist völlig egal, was alle anderen Menschen über uns denken mögen. Wie die Clique uns gefunden hat, was unser Chef zu uns gesagt hat, wie die Nachbarn sich geäußert haben, offen oder hinter vorgehaltener Hand oder wie auch immer. Das wird alles Makulatur sein. Das wird überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es wird allein zählen, was Jesus über unser Leben sagt. Er ist der letzte Richter. Er spricht das letzte Urteil. Ein alter Theologe hat die Szene so beschrieben. Er hat gesagt, der eine, der da auf dem Berg saß und die Bergpredigt hielt, das ist der eine, der am Ende auf dem Richterstuhl sitzen wird und alle Nationen der Welt werden vor ihm erscheinen und er wird für alle das letzte Urteil sprechen. Ich erinnere mich noch gut vor vielen Jahren an eine junge Juristin, sie war damals Referendarin, sie besuchte uns und da fragten wir so, sag mal, was willst du eigentlich am liebsten werden? Juristen haben ja verschiedene Möglichkeiten, können Anwalt werden, Staatsanwalt, Richter. Und ich weiß noch genau, wie diese junge Referendarin damals sagte, am liebsten würde ich Richterin werden. Und dann sagte sie, warum? Was ist da daran so besonders attraktiv? Und sie sagte, ja, als Richter kann ich am meisten bewegen. Da kann ich am meisten entscheiden, hat sie uns das erklärt. Der Richter hat seinen eigenen Gerichtssaal gewissermaßen. Und in diesem Gerichtssaal hat er das Sagen als unabhängige Person. Und sagt sie, das ist dann mein Gerichtssaal. Und da kann ich wirklich gute, auch christlich begründete Entscheidungen letztlich fällen und durchdrücken. Es ist mein Gerichtssaal. Inzwischen jagt sie Terroristen, aber das ist auch nicht schlecht. Aber sie hat gesagt, es ist mein Gerichtssaal. So, und daran musste ich denken, als ich das hier wieder las. Jesus sagt, das letzte Gericht, das Endgericht, es ist mein Gerichtssaal. Das sagt Jesus, der Ort, wo das letzte Urteil gesprochen wird, ist mein Gerichtssaal. Er ist der Richter. Und er ist nicht nur der Richter, sondern Jesus selbst ist der Maßstab. Das wird auch deutlich hier. Was ist denn das Problem dieser Leute, die dann nicht durchkommen in dem Gericht? Jesus sagt, ihr Verhältnis zu mir ist nicht in Ordnung. Sie haben sich auf mich berufen, obwohl sie mir gar nicht geglaubt haben. Obwohl sie mich gar nicht als Sohn Gottes geehrt haben. Sie haben das gar nicht akzeptiert. Sie wollten nicht eine persönliche Verbindung zu mir. Sie haben das nicht akzeptiert, dass sie meine Vergebung ihrer Schuld brauchen, um in den Himmel zu kommen. Und Jesus sagt, das ist ihr Hauptproblem. Der Richter sagt, das Hauptproblem von dir, Verurteilter, ist, dass du ein falsches Verhältnis zu mir hattest. Stellen Sie sich das mal vor, ein Richter würde das machen. Stellen Sie sich vor, ein Richter heute würde sein Gerichtsurteil nicht mit bestimmten Paragraphen begründen, sondern er würde sagen, Angeklagter XY, Ihr Problem ist, dass Sie mit mir persönlich nicht Ihren Frieden gemacht haben. Da würde jeder sagen, was ist das für ein Richter? Er ist doch den Paragraphen verpflichtet, ja. Aber Jesus hat genau das gesagt. Es wird sich entscheiden, dein Leben, an deinem Verhältnis zu mir, denn ich bin Gott und ich bin der, den Gott in diese Welt geschickt hat, um dich zu retten, um dir zu helfen, um dich von deiner Gottlosigkeit zu befreien, um diesen Berg von Schuld, den du in deinem Leben aufgebaut hast, abzutragen und dir zu vergeben. Und es wird für dein Leben entscheidend darauf ankommen, ob du mir glaubst oder nicht. Ob du dich zu mir hin flüchtest oder nicht, ob du mich als deinen Retter und Herrn anrufst oder nicht. Diesen Anspruch erhebt Jesus. Und dann ein letztes, was hier noch deutlich wird an diesem Richter Jesus, auch bei der Bestrafung der Schuldigen spielt Jesus selbst die entscheidende Rolle. Was sagt er denen, die verloren gehen? Er sagt, weichet von mir. Also ein Kennzeichen der Hölle wird darin bestehen, dass die, die dort sind, dann für immer von Jesus getrennt sein werden. Nun stellen Sie vor, jemand würde mich fragen, hinterher, na, dann haben Sie so von der Hölle gesprochen, wie muss man sich denn die Hölle vorstellen? Und ich würde den Betreffenden dann sagen, ja wissen Sie, das entscheidende Kennzeichen der Hölle ist eigentlich, dass ich dann nicht mehr bei Ihnen sein werde. Da würde der wahrscheinlich sagen, lachen, ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Aber Jesus hat genau das gesagt. Er hat gesagt, das ist das Kennzeichen der Hölle, weichet von mir, ihr werdet von mir auf ewig getrennt sein. Von mir dem Retter, von mir dem Helfer, von mir dem, der euch Frieden schafft mit Gott. Und daran sehen Sie, welch unerhörten Anspruch Jesus in der Bergpredigt erhebt. Ich bin der Richter, ich bin der Maßstab für das Urteil und ich bin der, den ihr in der Hölle am meisten vermissen werdet. Dass ihr mich nicht habt, dass ich nicht für euch eingetreten bin vor Gott dem Vater, weichet von mir. Schauen Sie, kein normaler Mensch würde sowas zu sagen wagen. Aber Jesus hat es getan. Er hat es gesagt, ganz selbstverständlich in diesen kurzen Sätzen der Bergpredigt. Verstehen Sie das Entsetzen über ihn? Wenn er nun recht hätte, haben die Leute gesagt. Aber kann das denn sein? Man stellt sich mal diese Anmaßung vor, wenn Jesus nur ein Rabbi wäre. Der Rabbi und Tischler aus Nazareth, der erklärt sich hier zur zentralen Figur des Endgerichts. Und der behauptet von sich, im Endgericht spricht der Rabbi Jesus das letzte Urteil. Im Endgericht, da kommt es darauf an, dass du ein gutes Verhältnis zum Rabbi Jesus hast. Und im Endgericht, da wird das Schlimmste, was dir passieren kann, sein, dass du auf ewig verstoßen bist und getrennt vom Rabbi Jesus. Hören Sie, welche Autorität, welche Vollmacht, welcher Anspruch in diesen Worten steckt. Und jetzt ist es fast ausgesprochen. Wenn das alles stimmt, was wir gesehen haben, Jesus ist der absolute Lehrer. Jesus nimmt für sich in Anspruch, er ist der versprochene Messias. Und das Dritte, was wir sahen, Jesus ist der göttliche Herr, der Kyrios, der Jahwe, der Gott. Und dann das Letzte, was wir sahen, Jesus ist der endgültige Richter. Wenn das wirklich stimmt, wenn er das alles in Anspruch nimmt, dann muss man am Schluss auch das Letzte noch sagen. Der Bergprediger Jesus ist Gott selbst. Das ist das Fünfte. Er ist Gott. Die Juden wussten, der Weltrichter ist Gott. Wenn Jesus diese Aufgabe ausübt, dann erklärt er sich damit gewissermaßen zu Gott selbst, zu Gottes Sohn. Und er hat das immer wieder gesagt. Er hat es gegen alle Ansprüche gesagt. Und das war ja auch der Grund, warum sie ihn dann umgebracht haben. Weil sie gesagt haben, wenn einer das behauptet, wenn einer das in Anspruch nimmt, dann ist das Frevel, das ist Blasphemie, das ist die schlimmste Gotteslästerung, die es gibt. Und andere haben sich über ihn lustig gemacht. Und haben gesagt, dieser Jesus, der hat gesagt, er sei Gott. Und dann hat er die Wunder getan. Und es waren Zeugen dabei und viele kritische Zeugen. Und er hat Tote herausgerufen, von denen seine Angehörigen sagten, der stinkt schon, lass das Grab zu. Und Jesus hat gesagt, rollt den Stein weg und holt ihn raus. Er ist Gott. Und das nimmt Jesus auch in der Bergpredigt in Anspruch. Und genau so hat er es gesagt, wenn er sagt, wer mir als Herrn gehorchen will, der muss auch Gottes Willen tun. Er ist Gott. Das ist der Befund, den die Bergpredigt über den Bergprediger gibt. Und damit sind wir am Ende dieser Untersuchung angekommen. Wir haben das Stück herausgenommen, von dem die meisten Leute noch sagen, wenn die Bergpredigt, ja, ein edles Programm von Jesus, das können wir akzeptieren. Und wir haben gesehen, auch in dieser Bergpredigt wird Schritt für Schritt deutlich, der diese Bergpredigt spricht, er nimmt für sich in Anspruch, dass er wirklich Gott ist, Gottes Sohn. Und er hat dann den Test gewissermaßen in letzter Instanz bestanden, als er wenige Monate später ans Kreuz geschlagen wurde, als sie ihn ins Grab gelegt haben, als sie alles getan haben, um jeden Schwindel auszuschließen und sicherzustellen, dass sie ihn wirklich tot kriegen. Und dann ist er auferstanden. Am dritten Tag. Und nicht mal seine Feinde konnten das bestreiten. Und damit hat er seine letzte Macht bewiesen. Aber auch schon hier in der Bergpredigt wird das deutlich. Noch ein letztes Mal frage ich, verstehen Sie das Entsetzen der Leute? Das Gewicht des Bergpredigers ist entscheidend für das Gewicht der Bergpredigt. Und jetzt bleibt am Ende eine ganz schlichte Frage. Und diese Frage heißt, wie reagieren Sie auf den Bergprediger? Wie reagieren Sie auch mit Entsetzen? Lassen Sie das an sich ran? Oder reagieren Sie einfach so, dass Sie sagen, was soll's, was interessiert's mich? Wissen Sie, es ist gut, wenn Sie entsetzt sind über Jesus, denn das kann ein erster wichtiger Schritt sein. Wer Jesus begegnet, wer Jesus kennenlernt, wer sich wirklich darauf einlässt, sich mit den Quellen auseinanderzusetzen, der merkt, hier begegne ich nicht einfach einem normalen Menschen wie jedem anderen auch, sondern hier begegne ich dem, der für sich in Anspruch nimmt, Gott zu sein. Wissen Sie, ich habe ein faszinierendes Zeugnis aus der Biografie Napoleons gefunden. Napoleon, der große Kaiser. Und als er kurz vor seinem Tod Gefangener war auf St. Helena, da hat er ein Gespräch geführt mit einem seiner früheren Generäle, mit dem General Bertrand. Und Napoleon wurde immer interessierter am christlichen Glauben. Er machte sich viele Gedanken über Jesus. Und dieser General Bertrand sagte dann, ich kann es mir nicht vorstellen, Sire, wie ein großer Mann wie Sie glauben kann, dass es das höchste Wesen gibt, dass ich jemals den Menschen in einer menschlichen Gestalt mit einem Körper, einem Gesicht, Mund und Augen darstellte. Lassen Sie Jesus sein, wen immer Sie wollen. Die höchste Intelligenz, das reinste Herz, den scharfsinnigsten Gesetzgeber und mit aller Hochachtung das einzigartigste Wesen, das je existiert hat. Dem würde ich zustimmen. Doch er war nur ein Mensch. Und dann wird berichtet, hat Napoleon sich ausführlicher damit auseinandergesetzt. Und er hat gesagt, er ist der Sohn des ewigen Gottes. Das glaube ich. Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist, Bertrand. Oberflächlich Denkende sehen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Gründern von Weltreichen und den Gottheiten anderer Religionen. Aber diese Ähnlichkeit gibt es nicht. Zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion ist ein unendlicher Abstand. Und dann sagt er weiter, sehen Sie doch, er ist der Sohn des ewigen Gottes, das sagt er. Alle seine Lehren machen dieses kund, die Ewigkeit. Mit seiner Autorität befiehlt er, dass wir glauben sollen. Und er gibt dafür keinen anderen Grund an, als diese ungeheuren Worte, ich bin Gott. Er verkündet sie. Was für einen Abstand schafft er durch diese Verkündigung zwischen sich und allen Religionsstiftern. Und dann sagt Napoleon am Ende, so ist das Schicksal großer Männer. So war es mit Cäsar und Napoleon, sie wurden alle vergessen. Meine Legionen haben mich schon teilweise zu Lebzeiten vergessen. Und welch eine tiefe Kluft zwischen meinem Elend und der ewigen Herrschaft Christi, die verkündet, geliebt und geehrt wird und sich über den ganzen Erdkreis ausbreitet. Und dann heißt es in dieser Quelle, für einen Moment schwieg der Kaiser. Als General Bertrand nichts erwiderte, fügte er ernst hinzu, wenn Sie nicht verstehen, dass Jesus Christus Gott ist, nun gut. Aber dann habe ich eine schlechte Entscheidung gefällt, als ich Sie damals zum General machte. Napoleon, wir wissen nicht, wie viele er im Letzten wirklich begriffen hat, aber Napoleon hatte Jesus Christus auf alle Fälle besser begriffen als Mahatma Gandhi. Und Gandhi soll mal gefragt worden sein, du hast doch so lobend über die Bergpredigt gesprochen, Gandhi, warum willst du da nicht Christ werden? Und wissen Sie, was Gandhi geantwortet hat? Er hat gesagt, ich würde es ja ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn ich einmal einen Christen treffen würde, der Jesus wirklich nachfolgt. Ich weiß nicht, welche Christen Gandhi getroffen hat. Ich weiß auch nicht, wem ich durch mein Leben vielleicht ein Hindernis bin und sage, na, wenn der Nestvogel Christ sein will, dann will ich lieber kein Christ sein. Aber sehen Sie, selbst wenn Gandhi die Besten getroffen hätte, es hätte für ihn nicht gereicht, um Christ zu werden, solange sein Blick nicht an Jesus hängen geblieben wäre. Glaubwürdige Christen, die können ein Hinweisschild für den Glauben sein, aber entscheiden muss es sich und wird es sich am Bergprediger. Und das gilt für Sie und für mich genauso. Gandhi hatte für sich die Entscheidung getroffen, dass Jesus nur ein Mensch sei. Oder wie es in diesem Musical Jesus Christ Superstar in einem Song heißt, he is just a man, er ist nur ein Mensch. Für Gandhi, da war Jesus der unübertroffene Lehrer der Bergpredigt, okay. Aber er hat nicht wahrhaben wollen, dass wenn er die Bergpredigt wirklich ernst genommen hätte, er nicht daran vorbeigekommen wäre, dass der, der da spricht, für sich den Anspruch erhebt, ich bin der lebendige Gott. Ich bin der, der das letzte Urteil über dein Leben spricht. Aber ich bin auch der, der gekommen ist, um dich zu retten, um dich zu befreien von deiner Gottesferne und dir alle deine Schuld zu vergeben. Und darum haben die ersten Hörer mit Entsetzen reagiert. Wer wirklich mitkriegt, was Jesus sagt, für den ist das heute im 20. Jahrhundert genauso brenzlig wie für die Leute damals. Dem wird der Boden heute im 20. Jahrhundert unter den Füßen genauso zu heiß, wie er den Menschen damals wurde. Und er merkt plötzlich, ich muss mich entscheiden. Wer Jesus anfängt zu begreifen, der kann ihm nicht mehr gleichgültig gegenüberstehen. Und der erste Schritt kann dieses Entsetzen sein, dass einer plötzlich anfängt, sich an Jesus Christus zu stoßen und zu sagen, das kann nicht sein, kann er das wirklich behaupten? Und wenn es Ihnen so gehen sollte, dann gebe ich Ihnen wirklich den guten Ratschlag, bleiben Sie dran, klären Sie das, schieben Sie das nicht weg, sondern versuchen Sie Jesus durch die Evangelien so lange kennenzulernen, bis Sie wirklich Klarheit darüber haben, wer er ist und bis Sie die Sache für sich persönlich in Ordnung gebracht haben. Ich schließe mit dem, was der Philosoph Søren Kierkegaard über Jesus gesagt hat. Sie mussten sich alle mit ihm auseinandersetzen. Gandhi, Napoleon, Kierkegaard, die großen und die kleinen Philosophen und wir genauso. Und Kierkegaard hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn irgendwo und irgendwie, gilt es auch absolut. Entweder oder. Entweder anbetend vor ihm niederfallen. Oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch sich für Gott ausgeben will. Verstehen Sie, das ist wirklich die einzige Alternative. Jesus sagt, ich bin Gott, sagt Kierkegaard. Und jetzt gibt's nicht viele Möglichkeiten. Entweder du fällst anbetend vor ihm nieder und gibst zu, dass er Gott ist und gibst ihm Recht, weil er seine Macht bewiesen hat, als er auferstand. Oder du bist bei denen, die versuchen, ihn totzuschlagen, die gegen ihn kämpfen und sagen, das darf nie sein, dass ein Mensch behauptet, er sei Gott. Und Kierkegaard sagt, oder ein Unmensch sein, der nicht mal sich darüber aufregen kann, wenn ein Mensch kommt und sich für Gott ausgeben will. Sie können sich mit Jesus auf Dauer nicht auseinandersetzen, ohne dass sie in diese Entscheidung hineingetrieben werden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Und dass Sie genauso glasklar erkennen, wie es Tausende und Hunderttausende von Menschen seitdem erkannt haben, die es gewagt haben, der Sache auf den Grund zu gehen. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Retter, er ist mein Retter. Und er ist der, der mein Leben sicher ans Ziel bringen wird. Das wünsche ich Ihnen auch. Amen. Wir wollen jetzt